Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Das Serienquartett.
Schön, dass Sie wieder dabei sind und zuhören bei der nun mittlerweile 25. Ausgabe des Serienquartetts. Es ist also eine Jubiläumssendung kurz vor Ostern, aber das Rezept dieses Formats, das bleibt gleich. Wir haben wieder 4 aktuelle Serien gesichtet und diskutieren diese jetzt in unserer bewährten Kritikerinnen- und Kritikerrunde. Im Studio sind meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg, die Serienexpertin Anna Wollner und Kritiker Henrik Evert. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, 4 Serien, die wir diesmal ausgesucht haben. Keine einzige aus den USA. Ich glaube, das gab es noch nie. Dafür aber 4 europäische Produktionen, die ja vielleicht zeigen, dass auch wir hier auf dem Kontinent Qualität auf Augenhöhe mit Hollywood produzieren. Beweisstück A kommt aus Deutschland und ist Serie Nummer 1. Lange wurde gewartet auf den Deutschlandstart von HBO Max. Endlich soll jetzt auch der Goldstandard des Fernsehens auch hierzulande leuchten und funkeln. Passend dazu gibt es auch seit dem Start des Dienstes im Januar auch die erste deutsche Eigenproduktion. Bangsters heißt sie und Henrik stellt sie vor.
Ja, Bangsters zeigt den Musterabiturienten Yusuf Aslan und der beginnt bei einer Berliner Bank eine Ausbildung. Schließlich soll ja noch was werden aus dem jungen Mann mit türkischem Migrationshintergrund. Doch seine Ziele, die will er eigentlich ganz anders erreichen. Gemeinsam mit 2 jungen Kollegen und einer Kollegin plant er nichts anderes als seine Bank auszurauben. Aber nicht einmal, sondern gleich.
6-mal?
Ich erzähle dir meine Geschichte. Wir können da 100.000 rausholen. An einem Nachmittag.
Ein Geständnis wäre jetzt gut. Wo ist das Geld? Die anderen müssen sich stellen.
Wir sind Freunde. Wir halten zusammen. Ist das legal?
Nein, das wäre ja noch schöner. All dies ist nicht nur Habgier geschuldet, sondern vor allem Rachsucht. Schließlich wurde seinem Vater und 1000 anderen Migranten auch von deutschen Finanzinstituten nicht selten übel mitgespielt. Die Motivation der anderen 3 reichen über Langeweile, Vaterkomplex und Nerdtum nicht hinaus. Und daran krankt dieses ganz groß als HBO Original angekündigte Serie gehörig. Es will Sozialdrama im Heistgewand sein, es will 4 Blocks, ach was, es will Succession-Maßstäbe setzen. Und stolpert leider krachend über diese viel zu großen Hürden. Und ganz ehrlich, ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass Bangsters als HBO Original rausgehauen wurde. Ich frage mich, haben die US-amerikanischen Verantwortlichen sich mal Teile vor Veröffentlichung zeigen lassen? Eigentlich schade, denn mit Bangsters, wie ich finde, wird die Marke HBO, die ja bis heute trotz allem Streaming für die besten und genialsten und intellektuellsten Serien steht, stark beschädigt.
Ist das jetzt nicht mehr der Goldstandard, wenn wir die Deutschen jetzt mitmachen bei HBO Max, Anna?
Ich glaube, der Goldstandard, da setzen die sehr drauf, wenn Ende des Jahres die Vorgeschichte von 4 Blocks rauskommt, 4 Block Zero. Und man musste prestigemäßig jetzt schon was Deutsches raushauen. Und ich wusste oder ich antizipiere, dass ihr alle 3 diese Serie jetzt hier in der Luft zerreißen werdet. Und ich habe mir vorgenommen, sie ein bisschen zu verteidigen. Denn ich habe tatsächlich, diese sind ja, glaube ich, auch nur 6 schnelle Folgen, ganz gern geguckt.
Schnell.
Ja.
Ich wollte dich erstmal lassen.
Schnell, weil sie waren auch kurz. Also so für zwischendurch.
Du hast in doppelter Geschwindigkeit.
Ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, ich bin an dieser Stelle aufgeflogen. Aber trotzdem möchte ich, es ist nicht der Goldstandard, aber wenn man es jetzt mal mit anderen deutschen Serien vergleicht, die wir hier schon besprochen haben, ist es auch nicht so schlimm.
Anna sagt, wir hassen es. Susanne, hast du es?
Ja, ich hasse es, glaube ich, wirklich inbrünstig, weil es, glaube ich, so nach Prestige-Fernsehen aussehen will und irgendwie so, ja, eigentlich HBO sein will, aber nicht HBO ist. Also es fühlt sich einfach nicht so an. Es benutzt so diese typischen Prestige-TV-Merkmale, fragmentierte Erzählweise, dunkle Bilder, Hip-Hop-Soundtrack, aber eben ohne irgendeine radikale erzählerische Haltung. Und in dem, finde ich, ist komplett krachend gescheitert.
Ja, denke ich auch. Ich muss auch sagen, liegt vielleicht an mir. Selten war ich so verwirrt und lost in diesen Folgen. Also ich bin extrem hin und her gesprungen in den Folgen, weil ich immer den Faden verloren habe. Es ist ja auch eine Struktur, die zurückspringt, Monate zurück, Monate nach vorne springt. Und ich habe immer mich gefragt, muss das sein? Oder versucht man hier etwas zu kaschieren? Und ich glaube, dass in dieser Art und Weise, wie das auch so ADHS-mäßig geschnitten ist, ein ziemlich dünner Plot versteckt wird. Weil von den vielen, von dieser, sagen wir mal, von der Diebesbande, ist eigentlich nur eine Figur interessant und das ist der Yusuf, die Hauptfigur, von der ich sagen würde, das kann man sicherlich so erzählen oder in die Richtung zumindest. Aber die anderen sind ehrlich gesagt Knallschargen, vor allem wenn es dann um die Ermittler geht. Ich muss sagen, ich habe mich fremdgeschämt für diese Vermittlerrollen, Ermittlerrollen.
Stichwort Knallschargen. Warum werden in deutschen Serien, wo bleibt die Ernsthaftigkeit? Wo bleibt die Bedrücktheit, wenn man ein Sozialdrama erzählen will? Oder andererseits, wo bleibt der Spaß, wenn man einen Heist-Movie erzählen will? Beides wird hier nicht eingelöst. Man ist irgendwie wieder auf dem deutschen Mittelweg unterwegs. Das ist wahrscheinlich wieder Mutlosigkeit geschuldet. Ich weiß es nicht. Es fehlen die Ideen. Und es hat sowas Kindisches. Also es ist ein bisschen, ich habe mir notiert, Schloss Einstein in der Banker-Szene. Also wieso passiert das? Könnt ihr mir das sagen? Wie passiert das?
Also, weil sie eine Lücke im System finden und denken, sie bereichern sich. Also ich fand diese Struktur, du sagst ADHS, da steckt ja ein System hinter, weil jede Folge war ja ein Rückblick von einer Figur, warum sie mitgemacht hat. Ich finde diesen Kommissar auch unterirdisch, also weil der ist wirklich ein Abziehbild, da habe ich mich auch fremdgeschämt, da gebe ich dir recht. Das hat es so ein bisschen runtergerissen, wenn man da auch einfach einen anderen Ermittler hätte nehmen können, der nicht irgendwie in so ein persönliches Rache-Ding gegangen wäre. Dann noch mit dieser Kette die ganze Zeit, die er irgendwie als Druckmittel nimmt. Aber ich fand diesen Perspektivwechsel und auch diese Genre-Kombination, es war vielleicht ein bisschen zu viel und ein bisschen zu dick aufgetragen, aber trotzdem habe ich mich unterhalten gefühlt.
Also es will ja als Serie daherkommen, die über Kapitalismuskritik, aber interessiert sich eigentlich nicht wirklich für die Banken. Also könnte ja sagen, ist die große Frage, die schon Bertolt Brecht formuliert hat, was ist eigentlich krimineller, eine Bank auszurauben oder eine Bank zu gründen, aber zeigt wenig davon, wie Banken eigentlich funktionieren. Also Yusuf beginnt ja seine Ausbildung angeblich, um das System zu verstehen und zu unterwandern, aber man sieht im Verlauf der Serie überhaupt nicht Mechanismen der Finanzwelt. Stattdessen ist es dann plötzlich irgendwie diese, wie du schon sagtest, Henrik, so eine Heistgeschichte, Kreditkarten ausspähen, Filialen ausrauben, Schließfächer plündern. Also ich finde, die Kapitalismuskritik ist behauptet, am Ende ist es eine sehr konventionelle Krimi-Geschichte, durch die irgendwie diese gut aussehenden, alle gut aussehenden Menschen wie Models in der Kulisse stolpern.
Total richtig. Ich finde auch, dass diese Serie unglaublich hässlich aussieht. Ich habe wieder Probleme mit dem Look, gerade die Rückblenden, die so mit absurden Gegenlichtmomenten gefilmt werden, von denen ich auch nicht verstanden habe, wozu wird das in so brutales Gegenlicht gepackt? Wahrscheinlich, damit man die Kulisse des Potsdamer Platzes wirklich als Finanzzentrum erkennt. Das hat mich gestört und es stimmt auch, also was Susanne gesagt hat, sagt ja der Ermittler, glaube ich, einmal in der Serie direkt, so wie diese Serie Systemkritik versteht. Er sagt, Zitat, wenn du die Bank fickst, fickst du den Staat und jetzt fickt der Staat dich. Auf dem Niveau bewegt sich, finde ich, diese Serie. Und was Systemkritik anbetrifft, ist sie wirklich weit davon entfernt, irgendwie intelligent erzählt zu werden. Ich frage mich, warum es denn trotzdem nicht unterhaltsam ist. Also ich würde das ja alles vielleicht sogar irgendwie fressen, wenn es zumindest irgendwie unterhaltsam wäre, lustig, entspannt oder diese Schlitzohrigkeit von so Heistfilmen wie Ocean's 11 oder How to Sell Drugs Online. Selbst das, was ich auch nicht mochte, aber selbst das hatte eine Unterhaltsamkeit und Lässigkeit, die hier total abgeht.
Ich habe da sehr viele Fragezeichen tatsächlich auch an der Stelle, weil der Macher Bernd Lange, der hat tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut, oft für Tatorte gesorgt, bei denen ich nicht eingeschlafen bin, die eigentlich für mich ganz gut funktioniert haben, oder Requiem und so weiter. Also, was ist jetzt passiert? Und noch ein anderes Fragezeichen, was sich mir stellt, ist, wir haben hier schon oft gesessen und deutsche Serien zerrissen. Ja, okay, vielleicht müssen wir manchmal, aber wir haben immer gesagt, schauspielerisch super, ein toller Cast. Das ist nicht das Problem, was wir in Deutschland haben. Neuerdings stelle ich fest, in allen deutschen Serien, die wir hier besprechen, wieso stolpert der Cast durch so eine Serie so durch, wie jetzt hier auch schon wieder? Und das war in unserer letzten Runde genauso, als wir über eine deutsche Serie gesprochen haben. Warum stolpert dieser Cast? Du hast eben auch schon von Stolpern gesprochen, deswegen habe ich das mal aufgenommen, Susanne. Was ist denn da passiert? Das haben wir noch nicht mal mehr das.
Stolpern und gut aussehen. Also, und ich musste manchmal zurückspulen, weil die so genuschelt haben, dass ich es wirklich nicht verstanden habe.
Vielleicht werden wir alt. Ich glaube, es ist eine Serie auch für Generation TikTok. Also, weil Nein. HBO Max ja auch nochmal ganz besonders junges.
Aber haben die nicht auch einen Anspruch irgendwie? Also,
die haben eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne. Die sind viel schneller raus.
Ja, aber das macht es ja so verwirrend, diese Aufmerksamkeitsspanne. Ich wusste wirklich nicht, bin ich jetzt in 3 Monate vorher, 3 Monate nachher? Die große Frage ist ja, wer hat ihn eigentlich betrogen?
Das stand doch da immer.
Ja, ich habe vielleicht nicht immer so aufmerksam hingeguckt. Das ist ja auch vielleicht ein Problem der Serie. Ich habe aber noch eine andere Frage. Yusuf ist eine Figur, wo der migrantische Hintergrund so wichtig wird mit seinem Vater, der diese Schulden hat. Und da dachte ich mir, auch da verschwendet die Serie sehr wenig präzise Beschreibung des Milieus auch. Er hat ja auch dieses 0,9er Abitur. Also das ist ja auch so ein so ein überassimilierter Mensch in dem Fall. Und ich dachte mir, da könnten sich doch auch dramaturgische Fallhöhen eröffnen. Und das hat mich vielleicht noch mehr gestört. Fandet ihr diesen Yusuf wirklich so überzeugend, auch mit seinem Background, Anna?
Also ich fand den schon, also mir war das vom Setting her dann auch schon wieder so ein bisschen so 4 Blocks light, nicht Zero, sondern light. Aber ich, Don't Shoot the Messenger, wenn es eine zweite Staffel gibt, ne, sieht ja, also könnte man ja sich vorstellen bei dem Ende, müssen wir dann, müsst ihr da nochmal durch.
Aber 4 Blocks light, ich meine, der kommt ja eher aus dem bürgerlichen Haushalt.
Ja. Nein, aber es hat er ja trotzdem irgendwie so auch mit der Schwester und dem kleinen Bruder irgendwie so leichte Anwandlungen. Aber so ein bisschen, ja, nicht konterkariert, aber so eine bestimmte Richtung, fand ich, ging es schon.
Wir werden erstmal diese Staffel bewerten, Anna, nicht schon die zweite, die du antizipierst. Wir haben wieder eine Skala von Tops bis Flops. Diesmal war ich wenig kreativ und habe mir einfach den größten Serienhit von HBO Max zurzeit rausgeholt. The Pitt, diese Krankenhausserie, die wird unserem Serienquartett Tops und Flops schenken. Wir bewerten jetzt aber Bangsters. Henrik, du hast sie vorgestellt, fang doch an.
Ja, ist ein Flop.
Hey, Dave, what's a good word? We're fucked.
Susanne.
Ja, ich schließe mich dem an, auch Flop.
Hey, Dave, what's a good word? We're fucked.
Dann hören wir Anna.
Nur um euch zu ärgern, top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Und ich sag natürlich auch Flop.
Hey, Dave, what's a good word? We're fucked.
Bangsters, Staffel 1, 6 Folgen, zu sehen auf HBO Max. Von Deutschland geht es jetzt nach Polen. Für viele noch ein Geheimtipp in der europäischen Serienlandschaft. Andere wie das französische Filmmagazin Telerama bezeichnet in seiner aktuellen Ausgabe Polen sogar als Eldorado der guten Serien. Wir checken das jetzt mit der Serie Die Bleikinder von Netflix. Ein Geschichtsthriller basierend auf realen Fakten, der uns ins kommunistische Polen der 70er Jahre führt, nach Oberschlesien, um genau zu sein. Dort beginnt die junge, ehrgeizige Ärztin Jolanta Wadowska-Król eine Stelle in einer Praxis nahe einer Eisenmetallhütte und stößt dort auf Kinder mit verstörenden, rätselhaften Symptomen. Sie beginnt zu recherchieren, entdeckt eine massive Bleivergiftung, doch davon will keiner etwas wissen.
Ich muss Sie sprechen, die Kinder werden bei Ihnen wegen Anämie behandelt, aber Sie haben eine Bleivergiftung.
Moment mal.
Frau Professor, ich glaube nur, dass die Kinder Delta-Aminolevulinsäure brauchen.
Wie kommen Sie auf die Idee mit der Delta-Ala?
Stahlarbeiter haben oft Bleivergiftungen. Und dann wird Delta-Ala
verwendet.
Ich weiß
sehr gut, wann man Delta-Ala verabreicht. Also, eine Ärztin aus einer Bezirksarztpraxis will mir sagen, wie ich meine Patienten behandeln soll?
Aber sie haben die klassischen Symptome einer Bleivergiftung.
Mutmaßlich ist das Ganze ausgelöst durch Schadstoffe aus dem nahegelegenen Hüttenwerk. Und Bleikinder erzählt diese Geschichte extrem gekonnt, wie ich fand, dicht, hochkarätig besetzt, unter anderem mit Joanna Kulig, die man hierzulande vielleicht aus Filmen wie Ida oder Cold War kennt. Die Serie verbindet jetzt historische Fakten, sehr emotional, eine feministische, wuchtige Geschichte dahinter, um diese Umweltkatastrophe von damals auch ein bisschen heutig zu erzählen. Ich habe das Ganze mit großem Gewinn geguckt. Ich bin sehr gespannt, wie es euch dabei gegangen ist.
Ja, dann springe ich mal in die Bresche. Naja, also gerne geguckt ist ein bisschen zu viel gesagt, aber diese Serie ist halt eben auch schwer wie Blei, ne? Und es ist auch schon ein bisschen Arbeit, diese Serie zu schauen, und sie eignet sich nicht wirklich zum Binge-Watching, wie ich finde. Sie ist grau, sie ist träge, das Ganze ist auch ja durchaus langwierig erzählt, was natürlich auch das widerspiegelt, worum es geht, nämlich den Kampf der Ärztin eben gegen Windmühlen. Aber das zahlt sich am Ende aus. Also ja, absolut. Das ist eine gute Serie und sie ist auch gekonnt inszeniert. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr noch sagt, ihr beiden.
Also ich fand es total bedrückend. Ich habe dieses atmosphärisch Dichte habe ich in der Mitte vermisst. Also da waren schon so 2, 3 Folgen, die sehr zäh waren, weil eigentlich klar war, worum es ging. Ich fand aber dieses historische Setting, also wirklich dieses Arbeiterleben in den 1970ern in Oberschlesien, fand ich unglaublich akkurat nachgezeichnet. Also auch durch dieses Sepia-Graue im Kontrast dazu, dass jede Folge ja mit einer Wochenschau beginnt, die nochmal das genaue Gegenteil mit ihrer Propagandamaschine erzählt, von dem, wie es da ist. Und sonst fand ich dieses, klar, es beruht auf einer wahren Begebenheit, dieses David gegen Goliath, sie setzt sich ja wirklich durch, sie opfert eigentlich ihre eigene Familie dafür, dass sie fremden Kindern hilft. Das fand ich von der Geschichte her schon stark, fand es aber sonst so ein bisschen Mittelmaß.
Ja, mir geht's auch so ein bisschen so. Es ist so, ja gut, aber. Also ich finde einige Sachen wirklich gut. Die Joanna Kulig spielt großartig. Diese Ärztin mit ihrem Charisma, ihrer Entschlossenheit, ihrer moralischen Energie. Diese Figur ist unbequem. Sie stapft da immer mit ihren hochhackigen Schuhen und ihrem Kleid in dieses Hüttenwerk, stellt Fragen, provoziert Behörden, lässt sich nicht einschüchtern. Gleichzeitig finde ich, weil die Figur so klar moralisch positioniert ist, bleibt sie irgendwie psychologisch dann relativ eindimensional. Und die Dramaturgie folgt dann immer dem bekannten Muster: Entdeckung des Skandals, Widerstand der Behörden, persönliche Bedrohung. Ein Modell, was man eben auch aus Filmen wie Aaron Brockovich kennt. Also so, es funktioniert, ist aber jetzt auch nicht grandios, finde ich.
Hm. Ich verstehe schon. Also ich finde auch, dass die Serie jetzt keine Neuerfindung der Serie ist. Ich finde auch, dass sie so diesen Faden des Recherche-Thrillers ganz gut folgt, aber das wiederum ganz gut macht. Ich fand zum Beispiel die Momente, mich hat das eher so an britische Serien erinnert, so frühe Ken Loach-Filme oder so BBC-Filme von Alan Clark, die auch immer so sozial bewusst sind, die auch diese Fabrikgeländen um Manchester oder Liverpool herum genauso beobachtet haben. Ich finde auch, dass die Serie sich hier die Bleikinder zumindest ein bisschen visuell mehr trauen könnte, jetzt weg nur von Sepia, vielleicht wäre da auch visuell noch mehr möglich gewesen. Was mir aber wirklich gefallen hat an der Serie, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich gucke zwar so die 70er Jahre und vielleicht ist es auch kompliziert, wie der polnische kommunistische Staatsapparat aufgebaut ist. Da kann man sich, glaube ich, auch verlieren, wenn man sich nicht so gut auskennt. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Serie ja quasi so Umweltverbrechen auch heute im Auge hat. Also da gibt es ja so Momente, wo wir sehen, wie stolz die Hüttenarbeiter auf ihre Arbeit sind, dass Arbeitsplätze, Umweltschäden vielleicht rechtfertigen und wie Politik das nutzt, um sich irgendwie ja zu profilieren. Das gibt es ja heute auch. Also es muss ja nicht Oberschlesien sein, das kann irgendwie der Kohleabbau in der Niederlausitz sein. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Serie ganz gut funktioniert.
Genau, weil sie zeigt, dass es nicht eine Naturkatastrophe ist, sondern dass es eine Folge von politischen Entscheidungen ist. Also, denn es ist ja das Hüttenwerk, was die Umgebung vergiftet. Und das eigentliche Problem ist die Vertuschung durch Staat und Partei. Also die Behörden versuchen ja aktiv, den Skandal zu unterdrücken. Insofern zeigt sie, finde ich, auch ganz gut, Umweltzerstörung quasi als Systemversagen.
Nee, ich fand, es gab so eine Szene, als sie vor Ort sind und diese Filteranlage gezeigt bekommt und die dann irgendwelche Papiertüten da rausholen und mit voller Inbrunst behaupten, ja, das ist irgendwie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, das funktioniert. Und als sie sich umdreht, stopfen sie das irgendwie lieblos wieder in dieses Loch und man weiß genau, nee, es funktioniert überhaupt nicht. Wobei, also ich glaube, in den polnischen Kritiken hieß, oder das war ja früher wirklich so ein bisschen das polnische Tschernobyl. Ja. Und da, finde ich, haben wir mit Tschernobyl als Serie von HBO schon mal eine bessere Serie erzählt bekommen, als das doch sehr konventionell geratene Die Bleikinder.
Den haben wir mit Tschernobyl eine wirkliche Serie erzählt bekommen und das ist wieder hier das klassische Problem. Dieses ist eigentlich ein Film, der auf 6 Folgen ausgeweitet wurde, um es Netflix-fähig zu machen. Also das finde ich nämlich, deswegen ist der Vergleich zu Tschernobyl so, ja, ein bisschen fies, weil da ergibt das Serielle tatsächlich einen Sinn und hier tatsächlich eigentlich nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eigentlich der Aaron Brockovich-Film für 90 Minuten.
Wobei Aaron Brockovich war ja wirklich der Kampf einer Frau gegen Windmühlen. Ich hatte das Gefühl, dass hier auch noch eine feministische Geschichte erzählt wird, weil es sind letztendlich ja die Frauen der Hüttenarbeiter in dem Fall, die sich zusammenschließen. Und was ich interessant fand, ist, dass die Serie da auch vielleicht zu viel Zeit, ich glaube auch, dass es so erzählökonomische Probleme gibt, schon Zeit investiert, um zu erzählen, wie weibliche Solidarität auch erkämpft werden muss von einer, die quasi als intellektuell, als groß, von der Großstadt empfunden wird und dann eben in diesem Milieu, das ganz anderen Regeln folgt, aufgebaut wird. Und da gibt es wirklich diese Klassenkampfmomente à la Ken Loach, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Ist das nicht also auch schon irgendwie eine feministische Serie auf eine gewisse Art?
Ja, ich finde auch vor allem, weil dieser Feminismus, das ist ja nicht gleich von Anfang an in die Serie hineingewoben, denn es braucht ja erstmal ein paar Folgen, bis irgendwie diese Familien überhaupt die Ärztin einigermaßen in ihr Leben lassen. Die sind ja am Anfang sehr feindselig. Insofern erzählt die Serie, finde ich schon, das macht sie ganz gut, nicht nur von staatlicher Vertuschung, sondern auch von der gesellschaftlichen Mitverantwortung. Also obwohl die Eltern ja wissen oder ahnen, dass was nicht stimmt, verteidigen sie ja trotzdem das Werk. Also insofern ist es so dieses Paradox unter anderem autoritärer Systeme. Menschen schützen die Strukturen, die ihnen schaden. Also der Teil, der hat mir wirklich auch ganz gut gefallen.
Aber Henrik, wenn du auch dann so eine HBO-Serie wie Tschernobyl nochmal anführst, Anna hat das ja auch gemacht, ist das auch im Rahmen von Netflix trotzdem nicht anders oder ist das hier durchschnittliche Netflix-Ware? Weil das habe ich jetzt nicht ganz verstanden bei euch.
Nee, es ist definitiv besser als die durchschnittliche Netflix-Ware, die ja eigentlich nur noch dazu da ist, einen eigenen Algorithmus zu füttern. Und ich glaube, in diesem Kontext, dass es jetzt immer wieder so europäische Leuchtturmserien geben soll, das war jetzt die Bleikinder aus polnischer Seite, es gab noch Cash Queens bzw. Löwinnen, eine französische Serie, die so ein bisschen als Leuchtturmserie herausgestellt wurde von Netflix. Da finde ich es unglaublich gut und wichtig, dass solche Serien dann auch mal beim normalen Publikum auf der 1 oder vorne auf dem Startbildschirm landen, damit die sowas auch mal gucken und nicht nur irgendwelche Hallmark-Filme.
Kann ich so unterstreichen.
Dann sollten wir vielleicht die Bleikinder bewerten. Auch hier kann es kurz und knapp sein. Ich geh mal in Vorleistung. Die Bleikinder für mich unterm Strich dann doch ein Top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Anna.
Mit Abstrichen ein Top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Susanne.
Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich würde auch mit Abstrichen Top sagen.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Und dann fehlt nur noch Henrik.
Auch ich mit Abstrichen ein Top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Dann haben wir es gehört, die Bleikinder, 6 Episoden zu sehen auf Netflix. Wir sind bei Serie Nummer 3 angekommen. Sie basiert auf einem wahren Schulbuchklassiker von Literaturnobelpreisträger William Golding. Auf Deutsch Der Herr der Fliegen, auf Englisch Lord of the Fly. Wurde schon häufig verfilmt fürs Kino, fürs Fernsehen. Jetzt ein neuer Versuch von der BBC. Anna Wollner weiß mehr.
Ja, ich habe überraschenderweise festgestellt, dass ich es im Schulunterricht nicht gelesen habe, obwohl ich Englisch-LK hatte. Aber die Geschichte ist natürlich bekannt. Eine Jungsgruppe überlebt als einzige einen Flugzeugabsturz, strandet auf einer einsamen Insel in den Tropen, versucht sich in Demokratie und landet recht schnell beim Recht des Stärkeren.
Thank you for keeping me prisoner on your island.
There will be other ships!
What if there isn't, you idiot? What if that was our chance to be saved?
No!
No! Jeff! You always, always have to keep talking! Talking, talking, talking! You don't have your conscience. No one has to listen.
Do not hit him again.
Es sind 4 Folgen. Das Besondere, jede wird aus einer anderen Perspektive erzählt und Showrunner ist Jack Thorne, der im vergangenen Jahr mit der Serie Adolescence für Aufsehen gesorgt hat. Es ist ein bisschen ähnliches Thema, wie aus Kindern Monster werden. Bei Adolescence waren es die Umstände und die Erziehung, die den Jugendlichen zum Mörder gemacht haben. Hier werden die Kinder zu Monstern, weil sie Menschen sind und die Gewaltspirale nach Golding in der Natur der Sache liegt. Und die Serie zeigt mit sehr intensiven Farben, großartig gespielt von den Kindern, wie ich finde, wie sie eben zu Tätern werden. Ich sehe das ein bisschen so als Warnung von Gruppendenken mit moralischer Gleichgültigkeit. Also diese Insel, auf der das Ganze spielt, die ist eigentlich gar nicht so weit weg. Die liegt auch in den Kommentarspalten im Netz, im Klassenzimmer, tief in unserer Gesellschaft verankert. Und das finde ich tatsächlich das Erschreckende daran.
Also eine gelungene Adaption eines Buches aus den, glaube ich, 1950er Jahren. Also ist schon noch etwas her. Auch die Weltsicht hat sich ja sicherlich verändert.
Also ja und nein. Also
Sekunde mal, das hast du eben auch gesagt.
Ja, differenzierte Betrachtung. Also ich finde, die Stärke bei William Golding ist ja, dass er so radikal ist in seiner Einfachheit. Und die Figuren sind bei ihm ja weniger individuelle Charaktere als mehr so moralische Archetypen. Also Vernunft, Macht, Angst, Gewalt. Und hier in der Serie, die versucht sie halt diesen Figuren eine psychologische Tiefe zu geben. Also es gibt eben Jack, der böse Anführer, der hat eine traumatische Kindheit gehabt. Dann ist eine andere Hauptfigur, Simon, der hat familiäre Konflikte. Rolf, sein Gegenspieler, der eher für was Demokratisches steht, hat eine stabile Herkunft. Es wirkt zwar zunächst moderner und vielleicht auch realistischer, finde ich, hat aber den Nebeneffekt, dass die Geschichte dadurch so ein bisschen eine universelle Aussage verliert und mehr jetzt durch die Biografie erklärt wird. Das heißt, es bekommt so ein anderes Narrativ. Nicht mehr jeder Mensch könnte so handeln, sondern diese Jungs hatten bestimmte Gründe. Und ich finde, dass diese psychologische Tiefe die Geschichte nicht wirklich komplexer macht, sondern ihr irgendwie so ein bisschen das Beunruhigende nimmt.
Gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jede dieser 4 Folgen mit einer Rückblende beginnt. Und diese Rückblende hat es mich häufig fast kaputt gemacht. Weil da kommt eben das Psychologische, da kommt die Backstory hin. Dabei ist nach diesem Flugzeugabsturz für diese Jungs beginnt die Welt neu. Sind ja nur Jungs übrigens. Auch hier, was ich gut finde, dass man das in der Form nicht vielleicht neumodisch gedacht hat. Ich finde dennoch, unterm Strich muss ich sagen, ich glaube unter dem Aspekt Jugendfernsehen, Jugendserie, ist das hier inszeniert auf dem allerhöchsten Niveau. Also ich fand das visuell wirklich hervorragend. Da gibt es so viele Ideen, von denen man natürlich irgendwie sagen kann, ob die alle nicht vielleicht zum Teil auch ins Leere laufen. Aber wie allein immer mal wieder die Gesichter der Kinder aus dem Kontext gerissen in Nahaufnahme gezeigt werden. Auch mal gerne von der Unterperspektive, wie sie sich dann mit unterschiedlichen, ja, Kriegsbemalungen, Kostüme, also dass sie dann auch in schon so archaische Muster zurückfallen. Ich fand das modern, ich fand es auch extrem gut gemacht. Also es ist eine Serie, wo ich gesehen habe, wo das Geld hinwandert, und das muss ich schon für einen, ich glaube auch wirklich eine Serie, die ausschließlich oder vor allem sich an Jugendliche wendet, ist das schon, glaube ich, auf einem Niveau, das ich mir häufiger wünschen würde.
Mir ist das alles zu wenig, tatsächlich, was ihr sagt. Ich finde tatsächlich, auch bei kritischen Punkten, die ich auch sehe, ist das Ganze tatsächlich ein Fernseh-Event. Also ich finde, das ist sogar ein Stück Fernsehkunst eigentlich. Ich finde, ich habe persönlich Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht. Das heißt, wir haben es nicht gelesen, sondern nur den Film geguckt in der Schule.
Also wir haben es gelesen in Berlin, aber im Deutschunterricht lustigerweise. Nee.
Aber das heißt, ich konnte mich auch an den Film nicht mehr wirklich erinnern. Das heißt, ich habe es eigentlich ziemlich frisch geguckt und ich habe nicht während des Guckens den ständigen Vergleich gehabt zum Original, zum Roman oder auch zu den Verfilmungen. Und aus der Warte hinaus war ich ziemlich überwältigt von dem Vierteiler und finde wirklich, also Jack Thorne, ich meine, der ist ja ein Zauberer, wirklich. Also was er wirklich, der hat hier auch mal wieder ins Schwarze getroffen. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal gelesen, dass er angeblich Adolescence und Lord of the Flies gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig entworfen hat. Und da versteht man auch ein Konzept dahinter. Das ergibt sich ja auch irgendwie. Und dieses Thema junge Maskulinität greift er hier ja wieder ganz wahnsinnig gut auf. Und ja, es gibt natürlich, was ihr gesagt habt, also es ist, diese Heroisierung ist natürlich ein bisschen überspitzt, die Musik und so weiter, aber ich finde, also seinen Punkt macht er, und es ist mit herkömmlichen Fernsehproduktionen, gerade was wir sonst so besprechen auch, ne, rechts und links, einfach nicht vergleichbar. Es ist sehr besonderes Fernsehen.
Patrick, du hast eben das Visuelle angesprochen, und ich finde auch diese Farbgebung, also diese Kontraste und dann aber auch diese Details, ne, also das sind ja gerade am Anfang, wenn sie die Insel erkunden, sind das ja eigentlich Gemälde. Also diese Neongrün, Gelb, Rot, dieses Gefahr, die Gefahr, die davon ausgeht, wobei die Natur ja hier eigentlich überhaupt nicht der Gegner ist. Immer wieder die Insekten in Nahaufnahme, die gezeigt werden, um auch ein Gefühl für dieses Setting zu bekommen. Und du hast die Musik, das ist, glaube ich, tatsächlich sogar Hans Zimmer, die hat mich überhaupt nicht gestört. Also die hat eher noch diese, so als Klangteppich, als monströser, nervenaufreibender Klangteppich, total gut funktioniert. Und dieses mit den Rückblenden, was du eben meintest, Patrick, hätten wir wieder das Problem, es waren bisher nur Filme. Und ich glaube, diese Rückblenden gab es auch ein Stück weit, um es auf die Länge von 4 Folgen zu strecken.
Ja, wobei ich Susanne wirklich nochmal beipflichten möchte. Ich habe auch Probleme zum Teil mit der Serie. Und zwar das, was du gerade, Anna, gesagt hast, die Insel. Das ist für mich ein großes Problem. Denn die hat ja bei Golding zumindest so eine metaphysische Fremdheit, sowas Großes. Und ich habe das Gefühl, dass sie hier gar nicht benutzt wird. Ich habe das Gefühl, die Versuchsanordnung, diese Albtraumarbeit, die sie ja letztendlich in diesem Originalstoff macht, dass das hier links liegen gelassen wird. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, ich will nur unterstreichen, die Kinderdarsteller sind durch die Bank hinweg hervorragend. Also wirklich hervorragende Kinderdarsteller. Meistens hat man ein gutes Filmkind, hier hat man sehr, sehr viele gute gefunden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass diese Serie sie ein bisschen schont vor den bitteren Wahrheiten, die diese Konstellation wirklich aufwirft. Also manchmal, ich will nicht sagen, es war mir nicht gewalttätig genug, aber irgendwie fehlte mir so eine konsequente Heftigkeit am Ende.
Ja, also ich meine, die Serie will ja eigentlich auch so die Fragilität von Demokratie darlegen und wie dieses System irgendwann kippt. Dafür war es mir ein bisschen zu plump fast. Ich habe nicht genau verstanden, warum es wie kippt, warum sich der eine radikalisiert, der andere für die demokratischen Ideale einsteht. Also es war mir sowieso eine Versuchsanordnung, die nicht mir genau genug, präzise genug dann nachher ausgeführt wurde. Wo ich finde, wo es ganz gut funktioniert hat, ist so diese Geschichte über Männlichkeit, die sie erzählt, die Serie erzählt. Also man liest ja häufig so als Allegorie über Gesellschaft, aber ich finde, es ist eine Studie über männliche Sozialisation. Also es geht um Konkurrenz, um Führung, um Gewalt als Mittel der Gruppenzugehörigkeit, Jagd und Mutproben. Und gerade dieser Konflikt zwischen eben diesen beiden, ja, Antipoden, Ralph und Jack, ist eben auch so eine Darstellung zwischen zwei Formen von Männlichkeit. Und da, finde ich, hat sie mich dann doch auch gepackt.
Also wie könnte man das beschreiben? Der Thorn, der sorgt sich auch um diese männliche Verletzbarkeit, wenn er sich jetzt diese Kinder betrachtet. Ich frage mich nur, kommt er am Ende auch zu einer Art Aussage? Hier, gerade in dem Fall, deshalb unterstreiche ich nochmal, was Susanne gesagt hat. Also diese soziale Beschädigung, die wird mir nur durch diese Rückblende letztendlich erzählt. Und die wird deutlich gemacht anhand von, ich weiß nicht, Gesellschaftskritik, Ständekritik, Hierarchiekritik? Oder ist die Serie in dem Fall da wirklich nicht konkret genug?
Ich finde sie an einer Stelle tatsächlich nicht konkret genug und ich weiß nicht, ob ich damit das aufgreife, was du jetzt in Frage stellst, aber ich will es trotzdem einmal formulieren. Und zwar, es sind ja drei soziale Kategorien im Spiel, und zwar schon im Originalroman. Also das Geschlecht, dann einmal die Ethnie und die Klasse. So, und wir haben in diesem Fall, du hast es eben schon gesagt, Gott sei Dank wurde die Geschlechterkategorie nicht aufgelöst, sondern es sind nur junge Männer oder Jungs auf der Insel. Sie sind alle weiterhin aus der britischen Elite. Das wurde auch nicht aufgelöst, aber die dritte soziale Kategorie, die wurde jetzt hier in der Verfilmung aufgelöst. Nämlich, es ist kein reiner weißer Cast mehr. Und das finde ich tatsächlich, vielleicht seht ihr das anders, ein bisschen inkonsequent. Also meiner Meinung nach hätte man, wenn man die Aussage von Golding noch weiter hätte erzählen wollen, hätte man auch diese Kategorie beibehalten müssen. Also sich entscheiden müssen, okay, wir bleiben bei weiß, männlich und Elite. Oder wir lösen alle drei Kategorien auf und heben das damit in die Jetzt-Welt, in die moderne Welt. Da habe ich so ein bisschen so ein Frage, da sehe ich so, das ist jetzt, da ist so ein Mittelfeld gefunden worden, aufgrund, glaube ich, auch eher Druck von außen vielleicht oder weil es halt vom Casting heutzutage eben so gemacht wird. Und da, glaube ich, greift die Serie zu kurz an der Stelle.
Also bin ich mir tatsächlich nicht ganz so sicher, dass die heutige britische Elite so aussieht wie in der Serie. Und das ist aber trotzdem, also ich finde es auch gut, dass es zeitlich nicht verortbar ist, dass sie jetzt auch nicht darüber reden, wir rufen einfach jemanden an, sondern dass sie wirklich isoliert auf dieser Insel sind und das nicht aufgebrochen wird. Deswegen habe ich da, glaube ich, weniger ein Problem mit. Glaube aber auch, wenn man die Geschlechterkategorie aufgebrochen hätte, hätte man die Serie nicht machen müssen.
Also für mich hat die Kategorie Race oder wie auch immer man sie nennt, wurde ja nicht ausdrücklich thematisiert. Es wurde einfach in die Erzählung integriert. Aber insofern finde ich, ist die Serie dem Original relativ treu geblieben.
Und wir werden diese Serie jetzt auch bewerten, damit wir es auch mal konkret hier schwarz auf weiß haben, was wir von ihr halten. Susanne, fang du doch an. Lord of the Flies.
Ah, schade. Ich dachte, ich kann zum Schluss und dann irgendwie das Gegengewicht setzen. Boah, mit Abstrichen, Henrik, die neue Kategorie, mit Abstrichen top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Sehr gut. Dann Anna.
Ohne Abstriche, top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Und ich schließe mich an. Ich glaube, ich habe es jetzt als Jugendfernsehen gesehen und da finde ich es top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Und Henrik.
Ich habe es als Erwachsenenfernsehen gesehen und finde es da top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Dann wissen wir jetzt Bescheid. Lord of the Flies von der BBC, bei uns allerdings zu sehen auf dem Streamingdienst Wow. Serie Nummer 4 war die Eröffnungsserie beim letzten Cannes Series Festival. Sie kommt aus Belgien, ist eine ZDF-Neo-Koproduktion und heißt How to Kill Your Sister. Klingt ziemlich makaber, Susanne weiß mehr.
Ja, der Titel, finde ich, verspricht auch erstmal Mordlust, How to Kill Your Sister, aber stattdessen liefert die Serie eine sehr zärtliche Geschwistergeschichte. Los geht's mit einem Bild von einer Frau in einem klapprigen blauen Auto, auf dem Dach ein Sarg.
Der Sarg ist für mich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe beschlossen, auf meine Art zu sterben. Und ich will, dass du mir dabei hilfst.
Die angesprochene Du ist Kat, Annas Schwester. 8 Jahre lang hatten die beiden keinen Kontakt. Jetzt steht Anna plötzlich vor Kats Tür, sagt, sie sei unheilbar krank, ein Gehirntumor, und bittet Kat um eine letzte gemeinsame Reise nach Spanien. Und am Ende soll Kat ihr helfen zu sterben. Klingt erstmal nach schwerem Stoff, aber diese belgisch-deutsche Serie entscheidet sich für einen ganz eigenen Ton, nämlich Roadmovie, Familiengeschichte und schwarze Komödie gleichzeitig. Also Tragik und Komik, die beide, wie ich finde, sehr elegant auf dem Beifahrersitz sitzen. Und auf ihrem Trip begegnen die Schwester immer wieder schrägen Gestalten, werfen viele Retro-Mixtapes ein und haben ironische Schlagermomente, stolpern dabei auch immer wieder durch die Ruinen ihrer eigenen Familiengeschichte. Die Handlung macht dabei auf der Straße vielleicht ein paar Volten zu viel und die Roadmovie-Stationen wirken manchmal etwas zu episodisch, aber ich finde, die Schauspielerinnen halten diese Serie auf Kurs. Marianne de Schutter und Emma Ruzzard spielen diese entfremdeten Schwestern mit einer Mischung aus Reibung, Wut und ja, tiefer, fast vergessener Zuneigung. Ich habe ihnen jeden Streit und jede vorsichtige Annäherung geglaubt. Am Ende ist How to Kill Your Sister, finde ich, weniger eine Serie über das Sterben als über das Leben, der Roadtrip weniger Handlung als Metapher, eine Reise durch Schuld, Kindheit und Geschwisterrivalität. Dabei chaotisch, komisch, eigenwillig, finde ich.
Da es ja die Komödie in unserem Quartett ist, schalte ich jetzt in den Keller zu Henrik, der uns sagen wird, wie es ihm gefallen hat.
Ja, mir hat das tatsächlich auch ziemlich gut gefallen. Ich kann eigentlich vieles, was Susanne gesagt hat, unterstreichen. Und das zeigt, vor allen Dingen zeigt diese Serie mal wieder, ein, das haben wir doch schon tausendmal erzählt, gibt es eigentlich nicht, weil ein Roadtrip und dann noch ein Roadtrip mit einem unheilbar Kranken ist im Grunde, könnte man sagen, auserzählt. Aber nein, es kommt immer auf das Wie an. Wie erzähle ich etwas? Wie gehe ich etwas an? Und hier zeigt genau diese Serie, dass man alles immer wieder erzählen kann, wenn du es nur gut und neu und anders machst. Und ja, hat mir sehr gut gefallen, die Serie. Dem Zuschauer wird etwas zugetraut. Das ist etwas, was wir auch von europäischen Festlandserien so oft nicht kennen. Es ist ein toller Cast, bis hin in die Nebenfiguren. Und eine Sache fand ich interessant, die du gesagt hast, Susanne, gleich am Anfang hast du gesagt, dass es eine zärtliche Beziehung ist zwischen den Schwestern. Das habe ich so gar nicht gesehen. Im Gegenteil eigentlich. Ich fand es sehr unzärtlich, aber auf einer positiven Art und Weise. Also ich fand, es war eben hinsichtlich der Beziehung der beiden eher interessant. Und es entwickelt sich dann natürlich wieder so eine, vielleicht eine, irgendwann eine Zärtlichkeit, aber als zart würde ich die Serie überhaupt nicht
bezeichnen. Also ich bin gar nicht überzeugt übrigens. Ich bin hin und her gerissen von dieser Serie und ich möchte jetzt echt Wasser ein bisschen zumindest in den Wein gießen, weil ich finde eben, dass die Serie sich nicht traut, so wirklich aufs Gaspedal zu drücken, um es mal in der Road-Movie-Metapher zu bleiben. Es gibt da so gewisse Motive, die darauf hinweisen, dass wir es hier mit einer Proletenfamilie oder Arbeiterklassefamilie zu tun haben. Also die Mutter, Buddha-Statue klaut, der Vater, der da im Frauenbadeanzug in den Pool springt. Ich hatte schon das Gefühl, dass das eher aus dieser Schicht letztendlich kommt. Ne?
Aus der Mittelschicht doch aber eigentlich.
Ja, ich habe lange nicht mehr eine so dysfunktionale, aber liebenswürdige Familie gesehen wie die. Also auch, dass die Eltern sich in diesen Rückblende folgen, von sich selber als Mama und Papa sprechen und wie liebevoll sie mit ihren Kindern umgegangen sind und natürlich absurde Sachen gemacht haben, tanken mit diesen Pferdemasken auf dem Kopf, diese Buddha-Statue klauen. Also ich hatte das Gefühl, ich hätte unglaublich gerne mit denen als Kind auch Urlaub gemacht.
Was für eine ungewöhnliche Vaterfigur.
Ja, also da ist es Liebe und dieses Liebevolle, das ist, glaube ich, auch dieses Paradoxe, wo ihr eben drüber gesprochen habt. Die haben eine ganz liebevolle Beziehung, aber die ist unter ganz vielen Mauern und Steinen begraben und wird ja rausgeholt. Das ist ja auch für sie beide so eine Selbstfindungsreise und das von dir, Patrick,
also ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie dysfunktional sind, weil sie Arbeiterfamilie sind. Ich habe gesagt, meiner Meinung nach kommen sie aus dem Arbeitermilieu und ich glaube, dass die Serie sie sugarcoated in Bilder, die ihnen nicht gerecht werden. Ich hatte da ein Problem mit, aber es ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist eher darin, Henrik hat das schon so ein bisschen erwähnt, dieser Roadtrip ist voller Redundanzen. Also die ersten drei Episoden sind im Grunde eine Episode und sie beginnen immer mit, wir fahren durch Belgien, die Polizei hält uns an, wir beginnen einer obskuren Figur. Dann fahren wir durch Frankreich, die Polizei hält uns an, wir begegnen einer obskuren Figur. Wir fahren durch Spanien, die Polizei hält uns an, wir begegnen, da sind sogar mehrere obskure Figuren. Also ich finde, allein in der Art und Weise, wie diese Folgen auf mich zukommen, hatte ich mit sehr vielen Redundanzen zu tun. Ich gebe zu, dass der suizidale Franzose, den sie treffen, schon eine sehr lustige Figur war. Ich finde auch ehrlich gesagt humoristisch, dass die Serie viel deftiger hätte sein können. Mir fehlt da auch der leicht vulgäre Humor, den ich eher so aus belgischen oder auch niederländischen Serien kenne. Ich hatte das Gefühl, hier ist sehr viel Sugarcoating da, was mich ehrlich gesagt immer davon abgehalten hat, so richtig in diese Serie einzutauchen.
Also, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, Sugarcoating hat sich bei mir hier überhaupt nicht eingestellt, das Gefühl. Das wäre dann ja schon fast ein Gefühl von Fremdscham oder das nicht ertragen können, sich das anzuschauen. Überhaupt nicht. Ich finde die Serie, sie ist episodenhaft in vielerlei Hinsicht. Okay, das kennen wir aber von vielen Road-Movies. Natürlich passieren Deus Ex Machina-Geschichten, also aus heiterem Himmel entstehen Probleme und Lösungen. Ja, okay, wird aber alles, finde ich, aufgefangen von einer doch konsequenten, von einem konsequenten Erzählteppich. Es gibt ausgefallene Bilder und ganz wichtig, finde ich, das muss man wirklich der Serie ja auch mal zugute halten, sie verliert nicht die Lust am Ende, im letzten Drittel,
das
weil
stimmt.
Das passiert so oft, dass Serien dieser Art im letzten Drittel die Lust verlieren und durchhängen, das passiert hier nicht, sondern die Serie wird straight zu Ende erzählt, mit weiteren Einfällen bis zum Ende, bis hin zu einer weiteren Nebenfigur, die auftritt und auch nochmal sehr gut gecastet ist und auch mit Klischees bricht, nämlich, ich will nicht zu viel verraten.
Also ich finde auch, ich würde dir auch zustimmen, Patrick, dass manche Sachen ein bisschen redundant sind, das, was ich eingangs gesagt habe, vielleicht ein paar wollten zu viel. Ich finde trotzdem, sie hätte vielleicht noch deftiger sein können, aber die Serie hat einen anderen Ton gewählt und in diesem Ton finde ich sie stimmig, in diesem dieser Mischung aus Komik und so ein bisschen Melancholie, Tragik. Also,
ja. Sie ist taktvoll, sie ist überraschend taktvoll zum Teil, das stimmt.
Braucht die Serie aber auch, glaube ich, dass die Schwestern zueinander finden. Über diese Comic-Relief-Momente, wie zum Beispiel dieses Ehepaar mit dem Wohnwagen. Das erstreckt sich ja auch vielleicht eine Kurve zu viel, aber die werden ordentlich durchgeschüttelt. Und ich finde, sie hat auch.
Sollten wir vielleicht kurz noch erzählen, oder? Die hocken am Straßenrand.
Ja, die nehmen Wohnwagen mit eigentlich einer cleveren Idee von holländischen Rentnern, die versuchen, über fingierte Pannen nach Spanien zu kommen oder Frankreich.
In Wirklichkeit haben sie nämlich gar kein Auto.
Und kommen erstaunlich weit, ja. Bis sie auf die beiden Schwestern treffen. Aber die Serie hatte, fand ich auch immer wie so kleine Einfälle, Susanne, du hast eben die Musik, glaube ich, angesprochen, dass die on Camera integriert wird und die musizierende Person auf einmal auf der Rückbank sitzt.
Ja, das ist wirklich charmant. Ich finde auch, dass diese Schwesterndynamik, die das Ganze trägt, in dem Moment, je mehr Figuren dazukommen, auch der Mann von Kat, dann wird das wirklich wie so ein Einbruch einer anderen Serie in diese Serie. Also ich hatte schon das Gefühl, ich gucke mir auch manchmal mehrere Ideen eines Drehbuchautoren an und nicht nur eine. Aber gut, okay, dann bewerten wir How to Kill Your Sister. Ich beginne vielleicht mal. Ich kann das nicht mal mit Abstrichen, glaube ich, als Top durchgehen lassen. Deshalb sage ich Flop.
Hey, D was a good word. We're fucked.
Henrik.
Top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Und Susanne.
Auch top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
Fehlt nur noch Anne.
Top.
I'm in.
Good, well done.
That was awesome.
How to Kill Your Sister, 6 Folgen zu sehen in der ZDF Mediathek. Und damit öffnen wir unsere Runde nochmal für Serientipps, für Warnungen, für alles, auf was ihr euch gerade freut. Wir beginnen mit Henrik.
Ich habe einen Tipp vom, ja, kann man ja mal sagen, brandneuen HBO Max, und zwar eine Doku, nämlich die sehr tolle Mel Brooks Doku The 99-Year-Old Man von Judd Apatow. Die will ich jedem Comedy-Fan dringend ans Herz legen. Ein wirklich toller Ritt durch das Leben dieses großen Komödianten.
Susanne.
Mir war nach diesen 4 Serien irgendwie nach Klassiker und ich habe gesehen, dass in der Arte-Mediathek gerade David Lynchs Twin Peaks in ganz verstörender und beflügelnder Fülle zu sehen ist.
Und ich empfehle ganz dringend The Lowdown, leider kurz vor Weihnachten auf Disney Plus ohne große Aufmerksamkeit versendet, ist das wirklich ein riesiger Serienhit. Eine staubige, sonnenverbrannte Noir-Serie mit Ethan Hawke als manischen Journalisten, der sich da durch die Gewaltgeschichte Amerikas wühlt. Für mich ein ganz großer Wurf. Und Anna, du wolltest am längsten nachdenken, deshalb bist du
jetzt dran. Ja, ich habe jetzt einfach eine Serie genommen, die ich eben schon mal kurz habe einfließen lassen und bleibe auch der europäischen Serie treu, Cash Queens bzw. Löwinnen. Aus Frankreich über 5 Frauen aus der Banlieue im Süden Frankreichs, die aus Geldnot eine Bank überfallen und sich als Männer verkleiden und ihnen niemand diesen genialen Schachzug abkauft und sie fast durchkommen, obwohl die Beute nur 36.000 Euro ist.
Und das war das 25. Serienquartett. Viel Spaß mit unseren Tipps bzw. unseren Warnungen jetzt zur anstehenden Osterzeit. Danke an die Runde, an Susanne Burg, Anna Wollner und Henrik Evert. Danke euch.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.